Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Geld- und Bier-Podcasts. Der Herr Zörer ist schon wieder ein bisschen deppert, deswegen müssen wir da ein bisschen lachen. Wir freuen uns auf jeden Fall, dich hier begrüßen zu dürfen. Wie immer zum Anfang der Disclaimer, dass alles hier nur zu Ausbildungszwecken, nicht zum Nachhandeln gedacht und vor allem aber keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Optionen oder sonstigen. Plus, wir sind wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit zumindest mit indirekt über die Underlines, die wir hier besprechen, beteiligt. Wenn wir direkt beteiligt sind, dann sagen wir es auf jeden Fall dazu. Und damit...
Cheers, mein Lieber.
Prost, Prost. So, starten wir durch. Gestern aufregende Nachrichten. Moody's stuft die USA herab.
Yes, yes, yo. Also die USA in ihrem Kreditrating gesunken von AAA auf AA1. Also eine Stufe weiter runtergestuft von Moody's. Ist jetzt nicht so die super neue News-Nachricht, weil die anderen zwei Ratingagenturen, Standard & Poor's und Fitch, haben das schon getan, schon vor einigen Monaten. Ich weiß gar nicht, wie lange das schon her ist, aber schon länger.
Ich glaube 2011 sogar schon S&P.
Also wirklich schon so lange?
Ja. Ja. Also, und 2023 war es gleich Fitch.
Genau, und somit ist es jetzt auch nicht mehr so das super Highlight, aber natürlich ist es halt wieder eine Bestätigung von dem, was wir auch schon lange sagen. Und zwar, dass es halt auf den Bondmärkten, die Bondmärkte haben halt Trump im Griff oder die USA im Griff und sagen halt, diese Politik, die ihr da fahrt, könnt ihr nicht fahren, diese fiskalischen Defizite vor allem. Das Defizit liegt jetzt wieder bei 7%, obwohl man gesagt hat, man kommt auf mit dieser 3-3-3-Regelung, die Scott Bessent hat, möchte man auf 3% runterkommen im Defizit, man ist auf 7% und man ist halt weit, weit entfernt davon. Und die ganz große Frage, die sich halt jeder stellt und die der Bondmarkt antizipiert mit höheren Yields, ist eben, wer kauft die US-Schulden weiterhin? Das ist das, was wir schon sehr oft diskutiert haben. Und es geht halt immer in dieselbe Richtung weiter. Also wir stehen bei 10-jährigen US-Staatsanleihen bei 4,5% und bei 30-jährigen stehen wir irgendwann bald bei 5,5%. Und da ist die Frage, die ich dann stellen muss, wenn wir bei 5,5% bei 30-jährigen US-Staatsanleihen stehen, wo stehen 30-jährige Corporate Bonds, Unternehmensanleihen? Die stehen dann auf 6,5-7%. Und was das dann implizieren würde, 6,5-7% bei Corporate Bonds, bedeutet dann, dass ein Pensionsfonds, der eigentlich hauptsächlich Staatsanleihen kauft, also Pensionsfonds sind ja die großen Käufer von Staatsanleihen, und wenn die zu 7% Corporate Bonds einloggen können, Double Bs oder so geratet, weil jetzt sind ja die Kreditwürdigkeiten von den USA auch gesunken, das heißt, die kommen den Corporate Bonds da auch entgegen. Das heißt, ich logge 7%ige Corporate Bonds über 30 Jahre ein und habe dann, das nennt man Asset Liability Matching, ALM, dass man dann quasi die Laufzeit abstimmt mit den Ausgaben, die man hat, also mit den Liabilities. Und wenn ich dann so ein durchschnittliches Pensionsbuch habe von 12 Jahren, wo ich auszahlen muss, und ich kann mich auf 30 Jahre aber festschreiben, dann bin ich da super safe draußen. Also dann habe ich da quasi kein Laufzeitrisiko, kein Durationsrisiko mehr als Pensionsfonds. 7% Rendite, das heißt, ich habe eine bessere Kapitalstockdeckung. Und das ist für einen Pensionsfonds natürlich super. Dann kaufe ich halt Corporate Bonds. Und wer kauft dann wieder... Wer springt für diese fehlende Kaufkraft bei einer Staatsanleihe ein? Und ich kenne deine Antwort.
Die Fed. Wer sonst? Wer kauft den Schrott?
Und da sind wir halt, und das ist das, was ich immer wieder sage, sind wir in der direkten Staatsfinanzierung aus der Druckerpresse. Und ich habe es im letzten Video, haben es auch besprochen, da habe ich auch den Paragraphen, den weiß ich jetzt nicht auswendig aus dem EU-Vertrag, steht da drinnen, dass es halt striktens verboten ist, Staatsfinanzierung aus der Druckerpresse zu machen. Und wir sehen das halt zunehmen. Und das ist halt der Tod einer jeder Währung. Das sage ich halt, kann ich nur immer wieder betonen. Das wirkt schwer inflationär, weil du halt dem Geld, das du druckst, real keine Waren und Dienstleistungen im realen, wirklich echten Leben, im realen wirtschaftlichen Raum nichts gegenüberstellst. Und dementsprechend hast du nur eine erhöhte M2-Geldmenge, Inflare, Latein, Aufblähung, Aufblasen, Inflation der Geldmenge, und dementsprechend wird das eine Geldentwertung mit sich ziehen. Meine Ansicht.
Ja, bin ich bei dir. Ich glaube halt, dass sich das noch sehr, 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 sehr lange zieht, bis da wirklich was passieren kann. Ich glaube, da unterscheiden wir uns ein bisschen. Du siehst das vielleicht ein bisschen eher kommen als ich. Irgendwann streicht man halt einfach eine Null auf den Geldscheinen.
Genau, Währungsschnitt wird dann, Schuldenschnitt, Währungsreform, das sind Dinge, die auf uns zukommen werden. Fertig.
In welchem Zeitraum siehst du die auf uns zukommen?
USA kann das lange machen. Ja. Das, wie du richtig sagst, das geht länger, aber EU sehe ich da eher in der Bredouille zum Beispiel. Also.
Ist auch so ein großer Wirtschaftsraum, genauso wie China. Ich sehe da eher die kleinen, unabhängigen Länder in der Bredouille.
Ja, aber du musst da denken, dass die USA jetzt zum Beispiel höhere Zinsen hat auf 10-jährige Staatsanleihen als Griechenland. Was ist das für eine Aussage?
dass man in Griechenland investieren soll. Maybe. Nein, keine Anlageberatung. Keine Anlageberatung.
Aber allein über sowas muss man mal nachdenken, ne?
Ja.
Dass die USA auf 10-Jährige mehr Yield haben als Griechenland. Na, dann wird der schlecht.
Ja, definitiv, ja. Aber wenn du sagst, Europa kommt früher, was siehst du für einen Zeithorizont? Siehst du das jetzt in dieser Dekade noch? Oder ist
ja, also ich sehe das bei einzelnen Ländern zum Beispiel, wenn man die EU aufdröselt, sehe ich Italien in 1,5 Jahren in richtigen Problemen drinnen. Also Italien hat da richtige Probleme. Die Südländer generell, Spanien, Portugal, das wird auch noch ein Thema werden. Griechenland steht wirklich gar nicht so schlecht da. Das muss man wirklich anrechnen, dass sich die nach 2008 da wirklich, wirklich wieder gut aufgerappelt haben. Aber bei Italien sehe ich da ein riesiges, Frankreich auch. Also ich sehe da riesige Probleme in den nächsten 2 Jahren, 2,5 Jahren auf uns zukommen.
Okay.
Und vor allem auch mit den aufblasenden Schulden, die wir da, diese ganzen Wehrbudgets, wie, weiß ich, viele hunderte Milliarden bis zu 1 Billion, glaube ich, da jetzt, 900 Milliarden, die da, glaube ich, im Raum stehen. Ja, ist ja nett. Man kann ja dieses ganze Geld drucken, nur man muss es realwirtschaftlich erwirtschaften. Und wenn man das nicht zusammenbringt, dann wird es halt inflationär.
Ja, man muss es sinnvoll einsetzen, dass es Wachstum erzeugt. Ne? Ja, Panzer, genau. Wenn ich in einen Panzer stecke, werde ich wenig Wachstum daraus haben.
Ja, wenn ich es halt in eine Bombe reinstecke, die auf der nächsten Brücke explodiert und sogar noch meine Infrastruktur kaputt macht, dann ist es doppelt Arsch.
So ist es richtig.
Also,
ja, absolut. Ja. Genau. Dann finde ich übrigens den Lanz und Brecht-Podcast von dieser Woche sehr, sehr schönes Thema dort genau gewesen, ja. Gut, warten wir mal ab. Ich sehe es nicht so schnell auf uns zukommen. Ich sehe Italien definitiv in der Bredouille. Die anderen Länder, glaube ich, haben noch Zeit. Bei Italien weiß ich nicht, was man sich da einfallen lassen wird. Also da ist auch die Frau Meloni gefragt. Sie ist eine gute Freundin von Herrn Trump. Also vielleicht kann sie es gegenseitig beraten oder so.
Wieder. Ja, du weißt eben, am Ende wird wieder irgendein Paket geschnürt und irgendein Euro-Rettungsschirm und weiß ich nicht, was auch alles kommt. Aber am Ende zahlt es die Bevölkerung. Also auch, und da bin ich jetzt wieder in der Definition von Crash und Krise und weiß ich nicht, was, das wird dann wieder als Rettungsanker geworfen. Für mich ist das dann trotzdem keine Rettung, weil es einfach nur eine Verzögerung des Systems ist.
Natürlich, ja, natürlich. Ja.
Und ich habe da ein richtiges Problem damit, wenn Leute sagen, wir sind nicht im Crash, weil, also ein richtiges Problem, aber ich sehe das halt komplett anders, weil ich, das ist einfach nur ein kurz Aufbäumen wieder in einem Abwärtsstrudel, der nicht aufhört.
Ja. Gesetz den Fall, wir unterstützen die Italien nicht.
Ist auch ein Katastrophenszenario. Also es ist auch jeder Brexit, Dexit ein Katastrophenszenario. Great Britain kämpft die ganze Zeit, um sich da aufzurappeln, hat natürlich auch wirtschaftliche Probleme, braucht man nicht diskutieren. Trotzdem halte ich es für die Briten für die smarteste Lösung, die sie gemacht haben, auszutreten. Und ich finde es auch für Ungarn gescheit, was sie derzeit machen. Also Orban will ja auch austreten. Ich fände es für jeden Nettozahler eigentlich intelligent auszutreten. Die große Frage wird sein, wenn jetzt zum Beispiel Italien geht oder wir Italien rauslassen, was passiert mit den Target-3-Salden? Italien schuldet den Deutschen, glaube ich, 1.000 Milliarden insgesamt über Transferleistungen für die Target-3-Salden. Bei Spanien sind es 600 oder 700 Milliarden. Also ich habe spaßhalber mal gesagt, vielleicht wird Mallorca wirklich das nächste deutsche Bundesland irgendwann.
Ist das ja eh schon.
Ja, aber das ist gar nicht so weit weg von der Realität, weil dann muss Italien Sizilien abtreten oder keine Ahnung oder was auch immer. Oder den ganzen Stiefel, ich weiß es nicht. Aber irgendwie muss man das halt, dann wird man das begleichen müssen. Und wenn man das nicht begleichen kann, dann müssen das die Deutschen abschreiben. Und dann ist das ein Nettoverlust für Deutschland.
Ja, absolut. Ja. Also spannende Zeiten. Wir werden euch durch diese spannenden Zeiten hier natürlich durchbegleiten. Definitiv spannend. Auch die Handelsdeal zwischen, wobei Handels, ich kann das nicht einmal Handelsdeal nennen.
Ich wollte sagen, ich bin gespannt, mit was du jetzt kommst, weil zwischen, ich kenne keinen Handelsdeal.
Zwischen USA und China. Also man hat jetzt die Zölle für 90 Tage gesenkt. Die USA senken ihre Zölle auf chinesische Importe von 145 auf 30%, während China seine Zölle von 125 auf 10% reduziert. Ja, die Maßnahme hat ein Kursfeuerwerk in allen Indizes hinterlassen. Schön langsam kommen ein paar Details raus, zum Beispiel, dass China nach wie vor keine seltenen Erden ausführt, was den Amerikanern vermutlich am meisten wehtut. Also ich sehe so, ich sehe so ein bisschen den Mittelfinger bei China schon langsam wieder in die Höhe wandern. Und man hat jetzt eigentlich das Ganze nur nach 90 Tage von hinten verschoben. Mehr ist es nicht in meiner Welt. Das ist weder nachhaltig, das ist eine temporäre Entspannung. Warum die Kurse da so anspringen, es ist mir ein Rätsel. Ja. Aber ja, wie siehst du die ganze Geschichte?
Ja, also ich sehe es so, dass da die USA nichts gewonnen hat in einer Verhandlung. Eher sogar was hergegeben hat, indem sie jetzt eben noch diese Zölle auf sich drauf bekommen hat, eben für die seltenen Erden, wie du sagst. Das kann für die USA nicht positiv sein, das trifft sie hart. Und ich denke, dass man da eigentlich in der Verhandlung verloren hat oder einen Schritt zurück gemacht hat. Die Aussetzung dieser massiven Zölle ist auch, finde ich, ein Gesichtsverlust, weil er die ganze Zeit gesagt hat, ja, da machen wir, wir erhöhen von 40% auf 100%, von 100 auf 145, von mir aus auf 300%, solange bis die Chinesen einkicken. Ja. Und am Ende geht er auf 30 runter. Und trotzdem hat er aber jetzt Zölle auf die seltenen Erden.
Also er kriegt es gar nicht.
Ja, genau. Also wo genau ist da der Sieg für die USA? Sehe ich so nicht. Und ich sehe eins noch schlimmer eigentlich, und zwar, dass diese 90-Tages-Periode irgendwann auslaufen wird und sie wird ohne Fortschritt auslaufen. Meiner Ansicht, und da bin ich ganz klar der Meinung, dass wir in den nächsten 2 Monaten jetzt eine Ruhephase haben werden, Richtung dieser 90 Tage, bis die enden. Aber dass wir, umso näher das Ende kommt, umso klarer wird, dass es mit keiner der großen Nationen irgendeinen Deal gibt, weder mit China, noch mit Europa, noch mit Japan, noch mit was weiß ich wem. Gibt es keine Deals. Und mit China wird es auch nie einen geben, der negativ für die Chinesen ist. Also der ist, wenn dann, positiv für die Chinesen. Und dementsprechend ist der Handelskrieg überhaupt nicht gelöst. Der ist, und da hat es letztens auch von einigen Hedgefondsmanagern starke Aussagen dazu gegeben. Also alle, die da jetzt feiern für Kursfeuerwerke auf neue Alt-Time-Highs, müsst ihr denken, vor der Trump-Inauguration oder vor Liberation Day hatten wir, was haben wir da, SP 500 gehabt, 5.900 oder 6.000?
Ja, wir haben es erst vor kurzem überschritten. Wir haben in der letzten Folge mal, glaube ich, darüber geredet, dass die Kurse drüber gehen. Ja.
Also, und da hatten wir die Situation, dass wir keine Zölle hatten und jetzt steigen wir über diese Marke drüber und haben aber Zölle. Also in welcher Welt passt das zusammen? Ne? Das ist ein schlechteres Outcome.
Gar nicht zusammen. Ja.
Und also wir sehen da wirklich mit Momentum drüber schießen und meiner Ansicht nach ist das komplett irrational vom Markt und die Realität wird uns einholen, nicht im Mai und nicht im Juni, aber Ende Juli, Anfang August, denke ich, wird da die Ernüchterung einschalten.
Natürlich auch so, weil ich sehe keine Lösung. Also wenn es eine gibt, wäre das für mich ein wenig überraschender. Ich habe es ja schon letztens gesagt, man muss sowieso immer dem Markt folgen und dem Preis folgen.
Absolut.
Aber es ist definitiv was da durchaus spannend sein könnte. Ja, sehe ich auch so. Ja, nächstes Thema, Dominik, US-Inflationsdaten. Ich habe mich mehrmals meine Augen reiben müssen, als ich die gesehen habe. Vor allem, ich meine, die CPI-Daten jetzt gar nicht so sehr, aber die PPI-Daten, also die Produzentenpreise, wo wir da tatsächlich deflationäre Tendenzen haben. Ja, also der Core PPI Month to Month erwartet war ein Plus von 0,3, ein Minus von 0,4 ist es geworden. Und der PPI Month to Month, da war ein 0,2 Plus erwartet worden, ein Minus 0,5 ist es geworden. Ja, glaube keine Inflationsdaten, die du nicht selbst fälschst, oder wie siehst du das?
Wir sind ja auch im regen Austausch zu dem Thema, immer wieder. Und wir haben uns auch zu dem Thema unterhalten, natürlich die Woche. Und da habe ich auch gesagt, ja, na, ich war auch in deinem Livestream am Montag zum Beispiel, den ich sehr empfehlen kann zum Übrigen. Und da war ja genau das Thema, dass die Woche CPI und PPI-Daten kommen und dass du mich dann gefragt live, was ich von den Daten halt, was uns da erwartet. Und da habe ich gedacht, ja, CPI wirst nicht viel sehen, aber PPI könnte eventuell anziehen. Ne? Und das ist überhaupt nicht passiert. Und das wundert mich auch, muss ich wirklich sagen. Also in so einer Welt, wo im südchinesischen Meer die ganzen Schiffe herumliegen und nicht liefern, dass da die Produzentenpreise noch nicht steigen. Also wenn es im nächsten Reading auch nicht passiert, dann verstehe ich die Welt nicht.
Also dass sie nicht steigen, wäre ja noch okay gewesen, aber dass sie fallen.
Ja, eh. Also
ja, also es
ist beides für mich. Also ich hätte wirklich mit einem Anstieg gerechnet, auch wenn er nicht signifikant ist, aber dass man zumindest einmal an was sieht, dass es in die Richtung geht. Weil beim CPI kann ich ja sogar noch sagen, CPI steigt jetzt nicht, weil ich gebe es in den Produkten nicht weiter. Das kann ja noch passieren. Aber in den Inputkosten muss es drin sein.
Ja, und wir haben ja auch die Schlagzeilen jetzt, ich glaube gestern im Tagesupdate hatte ich es, wo Walmart Preiserhöhungen ankündigt, ne?
Ja.
Auf breiter Front für die Produkte.
Ja.
Also es passt ja hinten und vorne nicht zusammen. Ne?
Also ich kann mir da jetzt auch nicht wirklich einen Reim drauf machen. Ich habe jetzt die Daten noch nicht ganz genau ausgewertet, wie wir in der Standardbeispielung da drinnen sind, wie die Sigma-Verschiebung ausschaut von den Daten. Das muss ich erst alles auswerten. Aber ich bin auch überrascht, wie du. Denke aber, dass wir da in den nächsten Monaten auch in die richtige Richtung gehen werden, nach oben. Also ich gehe weiterhin von steigender Inflation aus, speziell Richtung September. Und ja.
Der Kurs hat auch für mich, also der Markt hat gar nicht darauf reagiert, weil eigentlich sind das ja Feierzahlen gewesen. Eigentlich müssen wir ja nach oben gappen.
Eigentlich müsste SPX einen Freudentanz aufführen.
Es ist absolut nichts passiert. Also
ja, vielleicht glaubt der Markt die Daten halt auch nicht. Ne?
Ja, vermutlich. Also wenn du 2 Decker-Hirn hast, dann ist es schwierig, dass du das glaubst. Ja.
Also ich glaube, da waren einige ein bisschen irritiert von den Daten, weil es halt, ja, es passt halt irgendwie überhaupt nicht ins Bild.
Ja, absolut. Ja. So ist es. Kryptomarkt, auch spannend. Bitcoin ist ja in der Nähe der Alltime Highs zumindest mal. Durchaus spannend. Donald Trump befeuert mit seinem Bullshit-Coin auch den Kryptomarkt. Wie siehst du die Kryptos? Neue Hochstände? Zumindest bei Bitcoin, aber die anderen sind weit davon entfernt. Aber
ich gehe davon aus. Ich habe kein Exposure zu Bitcoin, bin aber jetzt auch schon länger wieder im Altcoin-Markt am Bottom-Fishing dran. Also ich habe da jetzt, glaube ich, 5 Coins aus der wirklich zweiten oder dritten Reihe, so unter den Top 50
bis. Ist der Trump-Coin dabei?
Nein. Nein. Top 50 bis Top 150, also so zweite, dritte Reihe, habe ich da 5 Coins aufgeklaubt, die wirklich am Boden bieten, die aber schon wirklich gut performt haben auch einmal. Und dementsprechend warte ich da eigentlich auf die Altcoin-Rallye, auf die Altcoin-Season. Ich bin jetzt nicht so tief in den On-Chain-Daten drinnen, aber was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass wir noch nicht komplett extended sind in der Rallye. Also das sagt zumindest der Nuppel, Net Unrealized Profit Loss Indikator, der quasi sagt, wie viele Wallets sind im Plus und wie viele im Minus. Und da sind wir noch in der gelben, noch nicht in der roten Stage, also noch eins davor, vor der kompletten Überhitzung. Also ich kann mir gut denken, dass wir, wenn wir die All-Time-Highs knacken, in ein sehr starkes Momentum sehen, ein kurzfristiges, dass wir dann noch innerhalb von ein, zwei Monaten auf die 120.000, 130.000 gehen und dass in dieser Phase der Markt dann überhitzt und dann eventuell abbaut. Das wäre auch so mein Ziel, 135.000 mit Fibonacci-Extension gemessen, wäre eigentlich so mein Price-Target für die Rallye. Mhm. Deine Meinung? Und
ja, ich bin nicht der große Krypto-Experte, ich beschäftige mich sehr, sehr, sehr am Rande damit, aber es sieht zumindest jetzt aus charttechnischer Sicht sehr bullisch aus. Ich rede jetzt nur von Bitcoin, ja. Also nicht von irgendeinem anderen Asset. Wenn ich mal das jetzt aufmache, ich mache das schnell gleich live hier, wir sind auf jeden Fall wieder über die psychologisch wichtige Marke von 100.000. Das ist, glaube ich, schon mal der erste wichtige Schritt. Ja, das fehlt nicht mehr viel. Der Markt bewegt sich jetzt schön nach diesem doch eine Kerze war ja eine riesige da zwischendurch mittendrin. Und jetzt bewegen wir uns schön seitwärts, bilden wieder eine Base aus. Und das ist eigentlich so immer der Fall, wenn der Kurs dann wieder Kraft sammelt, um den nächsten Schritt zu machen. Und der nächste Schritt müsste dann theoretisch über das All-Time-High drüber sein. Ja.
Es ist auch sehr spannend, gerade in so einem Umfeld, wenn ich jetzt davon rede, dass man jetzt Sally May, Go Away ist immer so ein Thema, wo man sagt, der Mai ist eher ruhig und so. Ja. Wenig Volatilität, weil die alle verkaufen ihre Aktien und gehen in die Ferien, in den Urlaub. Und wenn man jetzt ein eskalierendes Schuldenthema auch noch hat, zum Beispiel, da wird halt dann auch immer von Geldabwertung gesprochen durch QE-Programme, Quantitative Easing, es wird Geld gedruckt von den Zentralbanken. Und da muss man halt dann auch immer sagen, alles, was US-Dollar denominiert ist, also du hast immer einen Nominator und Denominator, also wenn du kannst dir jedes Asset als ein Buch vorstellen. Gold in US-Dollar, also Gold dividiert durch US-Dollar. Oben ist halt der Sachwert und unten hast du halt den nominellen Wert. Und wenn der Denominator, der nominelle Wert halt sinkt, dann steigt logischerweise reziprok das Asset oben. Das Asset, ja. Und das passiert mit allem. Also weil die Kaufkraft eruiert, eben durch Gelddrucken und so weiter, dann steigen alle Sachwerte. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass wir jetzt in den nächsten zwei Monaten, wenn wir eine ruhige Phase haben, der Dollar weiter abwertet, alle US-Dollar-denominierten Assets, eben auch Bitcoin, dass die stark zu steigen beginnen, Gold, alles mögliche Aktien, dass alles nach oben geht. Und dann hätten wir halt so das Momentum, dass der Markt überhitzt in den Assetklassen, aktienbreiter Markt, SPX, so wie Bitcoin, und dass wir dann im September mit einem kommenden Problem, dass wir sehen, dass wir keine Handelseinigung bekommen auf breiter Front global, dass wir dann eventuell in die nächste Abverkaufswelle gehen. Das wäre jetzt mal so ein komplettes Basisszenario, das ich mal zurecht schustern könnte ungefähr.
Also du siehst dann Bitcoin auch fallen?
Ich sehe Bitcoin eigentlich immer mit dem Markt mitgehen.
Okay, also kein Gold, kein zweites Gold.
Nein, da war ich immer ganz anderer Meinung. Also Bitcoin ist keine Krisenwährung. Bitcoin ist kein Risk-Off-Asset. Es ist ein absolutes Risk-On-Asset. Das hat die höchste Korrelation mit einem dreimal gehebelten Nasdaq, also mit dem Dreifachhebel Triple Q. Und dementsprechend ist es ein absolutes Risk-On-Asset, sogar noch mit Hebel. Und ist in prozyklischen Phasen natürlich sehr gut, weil es super Rendite macht. In antizyklischen Phasen natürlich falls umso mehr. Und dementsprechend hat das mit Gold, Safe Haven Status überhaupt nichts zu tun. Auch wenn das von den Krypto-Jüngern immer so prophezeit wird, dass es das neue Geldsystem, das neue Gold ist und so weiter. Ich sehe es einfach nicht in der Price Action. Es bedeutet nicht, dass sich Bitcoin nicht dorthin entwickeln kann, wenn das irgendwann so akzeptiert werden sollte wie Gold. Aber da ist es heute noch nicht das Asset. Da ist es zu jung dafür. Vielleicht ist es in 10 Jahren so oder in 20 oder in 50 oder in 2000 Jahren. Vielleicht geht er dorthin zu dem Status, aber heute ist er das nicht.
Okay. Ja, sehe ich auch so. Mal schauen. Also kann durchaus sein, ich sehe es aber wirklich dann langfristig dann eventuell, dass es in Richtung Gold-Status geht. Ja.
Möchte ich nicht ausschließen. Ich meine, Gold funktioniert seit 5000 Jahren. Das muss Krypto halt einmal nachmachen. Die Asset-Klasse ist, was sind das jetzt, 16 Jahre alt?
Ja, einholen wir das Gold auf jeden Fall nicht mehr.
Naja, ist klar. Das ist so weise Worte.
Ja, schon. Wahnsinn. Ja, ja, Marktpsychologie ein bisschen. Euphorie oder Vorsicht? Was würdest du jetzt schreien, wenn du dich für eines der beiden entscheiden müsstest?
Kann ich beides sagen?
Nein, wir sind ja nicht am Markt.
Ja, du kennst mich, ich bin da eher vorsichtig, wenn wir so extensiert sind. Ich halte mich da sehr gern an Papa Buffett, der sehr hoch im Cash sitzt. Und
du hast ja jetzt beim Essen, wir waren vorher essen, hast du ja erst vom 97. Perzentil des DAX gesprochen.
Ja, ist ganz spannend, das muss ich mir jetzt im Detail anschauen, weil ich das eventuell als Hedge verwenden werde. Du kannst ja die Extension eines Bullenmarktes unter anderem damit messen, wenn du schaust, wie weit bist du vom geleiteten Durchschnitt entfernt, ob du jetzt den 100 oder den 200 nimmst, ist dabei egal, aber umso größer, umso länger hast du halt den Durchschnitt. Und wenn du dir das auf 30, 40, 50 Jahre anschaust und dann 200er EMA nimmst und auf den DAX legst, dann bist du halt im 97. Perzentil, also du bist dann wirklich so hoch extended wie 97% der Zeit nicht. Und das ist halt, wenn man gerade von Mini-Reversion-Trades und so weiter redet, dass man halt den geleiteten Durchschnitt wieder bilden kann und sich halt von so einer Extension wieder die Gegenbewegung machen und dementsprechend unterperformen, dass ich jetzt auf den langjährigen geleiteten Durchschnitt komme.
Ja.
Das ist so die Theorie dahinter.
Ja.
Das heißt nicht, dass der DAX jetzt brechen muss.
Ja, ja,
das kann noch weiter rennen bis ins 100er Perzentil, aber umso höher wir steigen oder umso länger wir oben bleiben, umso unwahrscheinlicher wird es, dass es weitergeht.
Ja, genau. Da kann man halt dann schön mit Optionsstrategien traden, meiner Meinung nach. Bear Call Spread ist da oben dann hinzusetzen, ein bisschen out of the money.
Ja.
Kann man schön machen, würde ich, wie gesagt, jetzt auch noch nicht tun, weil das ist momentan ein Markt, also es ist wieder diese Feuererholung, die wir schon bei Covid gesehen haben.
Ja.
Ich glaube nicht, dass die Feuererholung jetzt das noch der neue Trend wird, aber jetzt haben wir schon zweimal gesehen eigentlich, ja, also einmal bei der Pandemie, einmal jetzt hier nach dem Liberation Day.
Natürlich kann es nochmal genauso kommen wie bei Corona, ne? Dass wir jetzt nochmal 5 Jahre weitergehen. So. Aber boah, wie die Welt dann ausschaut, ich weiß nicht. Also, ja. Ich glaube, dass wir da ein richtiges Schuldenproblem kriegen.
Ja, für mich ist halt immer der Trigger ist die Zeit. Deswegen, weil ich kann nicht sagen, wann der Markt brechen wird. Ich kann nicht sagen, wann der Markt brechen wird. Aber ich kann definitiv sagen, dass ich hier, wenn ich dem Preis folge sozusagen, dann immer halt, ja, zumindest am Puls der Zeit bin. Und das machen halt viele nicht. Ja. Viele haben ihre Predictions und die sind dann unumstößlich. Ja. Meine Prediction ist so lange unumstößlich, bis mir der Markt das Gegenteil beweist.
Genau, richtig. Ja.
Und das ist halt das Wichtige, dass ich dann auch sagen kann, okay, ich lag falsch sozusagen.
Genau.
Und ich muss mich in die andere Richtung bewegen. Aber ich kann mir auch hier gut vorstellen, obwohl ich normalerweise nicht jemand bin, der sowas tradet. Also ich trade selten starke Aktien short und ein Bear Call Spread wäre unter Anführungszeichen ein Short Trade. Und auch so ist mir der DAX einfach viel zu stark im Moment, um das zu shorten. Also ich glaube, da gibt es bessere Varianten von Underlines, die wirklich schwach sind, die man weiter shorten kann.
Ja. Ja, man kann hedgen auf viele verschiedene Varianten natürlich. Ich möchte auch sagen, dass wir da halt extensiert sind. Das war so der Punkt der Aussage. Weil halt eben die grundlegende Frage war, bearish oder bullish oder vorsichtig oder euphorisch. Und ich neige da halt wirklich eher zur Vorsicht und ich kann da natürlich falsch liegen. Also wir können natürlich weiter bullish durchbursten. Aber ich sehe es aus so vielerlei Gründen nicht, weil ich sehe so viele Probleme, die nicht gelöst sind und nicht besprochen werden. Und ich sehe da auch keine Besserung. Ja.
Und ich sehe halt vor allem in diesen Anstieg hinein, also wenn ich mir jetzt in jeden Index eigentlich den Umsatz, also in den Futures den Umsatz anschaue, dann haben wir überall einen sinkenden Umsatz eigentlich. Ja. Der SPX und der Nasdaq noch am ehesten stabil, aber alle anderen sinken im Umsatz extrem. Das heißt, je dünner die Luft da oben wird, umso weniger kommen halt Leute rein, die zu diesem Niveau noch kaufen. Und dann wird es halt natürlich kritisch. Ja.
Ja.
Noch haben die Käufer halt überhaupt, aber wenn das nicht mehr der Fall ist, dann kann es relativ schnell wieder an Stockwerk tiefer gehen, definitiv. Ja.
Es gibt halt auch so viele Probleme zurzeit, ne? Also wir leben im permanenten Alarmismus. Der Ukraine-Krieg ist noch immer nicht befriedet. Jetzt gibt es ja wieder Probleme bei den jetzigen Friedensverhandlungen Russland-Ukraine anscheinend. Und Israel hat jetzt schon wieder die nächste Offensive gestartet gegen die Hamas, was sogar noch eine Vorbereitung ist für den nächsten Truppeneinmarsch sogar. die Dinge hören nicht auf. Ich bin gespannt, wann Taiwan irgendwann annektiert wird. Also, es
das hat noch Zeit.
Gibt viele, ja, natürlich für die Chinesen spielt die Zeit natürlich mit. Aber Trump muss halt auch irgendwie schauen, dass er jetzt irgendwann was Zählbares am Konto hat, weil bald sind Midterms. Ich meine, das klingt jetzt übertrieben, aber die stehen voraus, die Midterms.
Er wird nichts Zählbares bis zu den Midterms am Konto haben. Er wird es halt verkaufen. Das ist die Frage, ob ihm das noch gelingt.
Ja, aber das muss er halt, weil die Zustimmung sinkt natürlich, so wie bei jedem US-Präsidenten, muss man auch dazu sagen, sinkt die Zustimmung natürlich jetzt auch bei Trump wieder. Ist, glaube ich, knapp unter 50%. Ich glaube, 47 oder so, wenn ich täusche. Ja.
Ja, und vor allem die ersten Republikaner wären eben schon abgängig. Jetzt der Haushaltsentwurf ist nicht durchgegangen. Das ist vielleicht auch noch ein wichtiger
Punkt. Sehr guter Punkt, ja.
Also sie stecken ihm jetzt schon die Route ins Fenster. Und er hat halt viel Porzellan zerbrochen, das muss man auch sagen. Und das definitiv was. Also ich bin sehr, sehr gespannt, ich bin voll bei dir. Die Chinesen werden sich nicht über den Tisch ziehen lassen, definitiv nicht. Die Chinesen wissen, sie haben alle Zeit der Welt. Was ich mir durchaus vorstellen kann, ist, dass aus den 90 Tagen noch einmal 90 und noch einmal 90 werden, weil man halt dann wieder nicht fertig wird. Also ich glaube, die Chinesen wissen das sehr gut, dass die Zeit für sie spielt. Und ich glaube, Donald Trump weiß es auch, dass die Zeit gegen ihn spielt.
Ja.
Und deswegen wird er auch schon wieder nervös mit die Verhandlungen gehen so langsam, wir machen wieder mehr Zölle. Also es ist ja schon wieder das Hin- und Hergeschlenkere von einem besoffenen Autofahrer. Ich weiß, man sollte Trump nüchtern betrachten. Vielen Dank für das Kommentar, aber tue ich mir schwer damit einfach.
Ja, also ein Punkt ist natürlich absolut richtig. Und der jetzt rauskommt, Trump hat gesagt, er möchte die Zollthematik jetzt verallgemeinern quasi. Er möchte einen größeren Abschluss für alle Länder haben, weil es zu lange dauert, um die im Land einzeln zu verhandeln. Und du hast dann richtig eingeworfen. Es war irgendwie klar.
Überraschung.
Das liegt irgendwie auf der Hand, dass man da jetzt nicht 170 verschiedene Deals machen kann. Eventuell ist auch das Verhandlungsteam der Pinguininsel so schwierig.
Das kann sein. Verständigungsprobleme.
Muss man einen Dolmetscher finden.
Ja.
Aber ja, also dass du da separate Deals für jedes Land machst, das ist natürlich eine Katastrophe. Ne?
Ja, und alle wissen, dass sie Zeit haben. Auch die EU spielt auf Zeit, das spielen ja alle auf Zeit. Ja. Ja. Keiner hat es eilig außer Trump. Ne? Das ist halt ein Problem. Definitiv. Ja.
Genau. Ja. Na, das bleibt definitiv spannend. Also ich weiß halt, man müsste was. Wir haben in der letzten Folge, glaube ich, auch darüber geredet, dass wenn uns der Markt die Price Action zeigt, dass er Momentum aufbaut und dass er weiter durchgeht, dann werde ich auch wieder bullish. Da müssen wir noch in den Trendkanal rauf vom SPX, also da müssen wir wieder die All-Time-Highs knacken. Und dann würde ich langsam wieder, aber da würde ich zuerst noch abwarten auf einen Backtest und bis wir dann durchgehen, weil ich bin da ein großer Anhänger von deiner Theorie auch, dass der Markt versucht, uns da nochmal reinzutreiben. Den Weg, den des größten Schmerzes geht. Das wären dann, wenn wir All-Time-Highs knacken, auf Wochenbasis oder so, wären alle Shorts geschlossen. Dann gibt es einen Shorts-Quiz, einen kurzen. Und dann könnte es halt nochmal schwierig werden. Aber das werden wir sehen, das ist Zukunftsmusik.
Also wir sind ja jetzt auch schon in einer Shorts-Quiz, definitiv auch.
Ja,
also das darf wieder Shorts geschlossen werden. Aber ich sehe es halt einfach so, dass der Markt gerne nochmal nach oben geht, gerne nochmal die Retail-Trader in den Markt hineinlockt. Wie du richtig gesagt hast, neues All-Time-High auf Wochenschlusskursbasis. Der Markt steigt weiter und für mich ist halt dann die Frage, wie hoch sind die Umsätze in diesem Zeitrahmen und kommt die Distribution wirklich der großen laden die dann massiv ab. Man sieht es ja auch an den Insider-Verkäufen, die ja nach wie vor sehr hoch sind. Also die manche werfen ja rein, was nur irgendwie geht. Ja, also es ist sehr unfassbar.
Dafür kannst du dann zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich SPX-Puts einsammeln zu Pennies auf den Dollar.
Ja, wird relativ günstig sein, wobei, ja, muss man auch schauen, ob der Optionsmarkt nicht das Ganze schon antizipiert ein bisschen. Das kann natürlich auch der Fall sein, ja. Ja, definitiv. Muss man abwarten, das ist definitiv was Spannendes. Okay, zwei Themen haben wir noch, Dominik. Thema Nummer eins, KI und Tech profitiert ja momentan gerade von der Donald Trump-Reise und da hat er jetzt wieder mal den Dealmaker unter Beweis gestellt. Boeing hat davon profitiert, jede Menge Boeing-Flugzeuge von den Emirates bestellt, aber auch die Technologieunternehmen, Nvidia, Palantir, OpenAI, Cisco, glaube ich, war auf der Liste dabei, die sehr profitieren. KI-Blase, nicht geplatzt, sondern hupft weiter nach oben.
Dead Cat Bounce.
Ja.
Also für mich keine langfristige Entwicklung. Wieder eine Welle in einem größeren Abverkauf, die wir in den Geschichtsbüchern nachher nachvollziehen werden als die Rallye der Dummen. Ich sage das jetzt mal so. wo viele Leute, es gibt jetzt schon viele Ranzer, die am All-Time-High eingestiegen sind bei den ganzen Chip-Produzenten und bei SMCI und weiß der Gott was, die 70%, 80% im Minus stehen auf ihre Aktien und jetzt sagen, jetzt fängt die neue Rallye an und sagen, ja, bald wieder All-Time-High. Das sind halt die Leute, die jetzt minus 70-80% haben, die gesehen haben, dass der Aktienmarkt auch wehtun kann und nicht immer nach oben geht. Und die sagen, okay, wenn ich auf Null bin, steige ich aus. Und das wird die erste Welle, die den nächsten Abverkauf dann einläuten wird. Die Leute, die jetzt stark im Minus sind mit diesen Chip-Titeln, die Neo-Investoren, die das halt nicht verstehen, wie das alles funktioniert, die werden dann, wenn sie aufs Null sind, verkaufen. Und das wird die nächste Welle auslösen.
Bin ich sehr gespannt. Palantir, All-Time-High. Also ja.
Ja, Palantir ist ein anderes Thema, würde ich sagen. Auch Coin, wie heißt das, Coinbase. Die jetzt im SPX aufgenommen, also im S&P 500 aufgenommen werden, die ja komplett parabolisch gehen.
Ja, die euch jetzt wieder eingesprochen sind, weil sie geschummelt haben bei den Nutzerdaten offensichtlich. Ja, so ein bisschen gestrikt, ja. Also das ist ja.
Also es gibt keine positiven News, ohne irgendwo eine negative Geschichte.
Aber es hast du wieder
vertraut. Die werden von der SEC, werden die untersucht, genau.
Ja, absolut.
Weil die Nutzerzahlen gefälscht worden sind,
ja. Absolut.
Ja, spannend. Palantir kann ich mir ehrlich gesagt keinen Reim drauf machen mit einem 500er KGV, wer sowas kauft. Und das habe ich in, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gesagt habe, ich glaube bei irgendeinem Vortrag, hat mich jemand zu Palantir gefragt und habe zu ihm gesagt, ich muss da eins sagen, und zwar mich verwundert es immer wieder, wie wenig von Basiskonzepten die Anleger verstehen, weil ich muss ja nicht mal großer Fundamentalinvestor sein, dass ich sage, ich verstehe das Prinzip von teuer und günstig. Ein KGV ist ja ein Value-Faktor, ist etwas Kurs zum Gewinn. Wie viel Gewinn macht die Firma im Vergleich zu dem Kurs, den sie hat? Ne? Und wenn das KGV sehr hoch ist, wenn der Kurs extrem hoch ist im Vergleich zu dem, was die Gewinn schreiben, dann ist das KGV sehr hoch und dann ist die Firma halt schweineteuer. Ein KGV von 500, also der durchschnittliche, das Durchschnitts-KGV vom S&P 500 liegt bei 23. Jetzt haben die eine 20-fache Bewertung, das heißt, die sind 20-mal so teuer wie der durchschnittliche Markt. Und ich vergleiche das halt immer mit einer Lesebrille oder mit Toilettenpapier. Ne? Wenn ich dir Toilettenpapier anbiete für eine Rolle 200 Euro, dann fragst du mich, ob ich dumm bin. Mhm. Weil du sagst, das ist zu teuer für das, was der Artikel hergibt. Ne? Und dass ich irgendwas bei KGV 500 kaufe, dafür habe ich kein Verständnis.
Ja, und vor allem bei den Wachstums, also ich kann mir KGV von 500 schon vorstellen, wenn die Wachstumsfantasie dahinter ist, aber das sehe ich aber bei der auch überhaupt nicht mehr. Ja, also
ich habe auch bei einem Wachstumswert meine Probleme mit einem KGV von 500, muss ich wirklich sagen.
Das ist halt die Frage. Also das ist, wenn das ein Unternehmen ist, das gerade in die Gewinnzone kommt und so weiter, das will ich gar nicht sagen. Also ich würde das jetzt nicht nur rein aufs KGV beziehen.
Ist natürlich nur ein Wert.
Ja, natürlich, aber das ist definitiv parabolisch. Und
die Value-Kriterien bei Palantir sind einfach jenseits von gut und böse und das kann ich ja, es gibt natürlich kann ich es kaufen, aber es gibt so viel bessere Dinge. Das
ja, meine ich halt. Wo noch mehr von den Zahlen nach oben ist, nämlich.
Weil warum muss ich das kaufen, was eh schon so ausgereizt ist? Ne? Ja. Und das werfe ich halt dem Markt vor, dass der das einfach nicht versteht.
Ja. Ist so. Da kann ich nicht viel dagegen sagen. Ja, ist so. Ein letzter Punkt noch. Es war in deiner WhatsApp-Gruppe, Bargeldabschaffung in Spanien war der Titel. Es ist nicht das ganze Bargeld abgeschaffen worden, aber wenn ich es richtig verstanden habe, ab 3.000 Euro Abhebung muss man deklarieren, was man mit dem Geld vorhat, was man mit dem Geld macht.
Exakt.
Da kann man jetzt gleich ganz die ganzen Verschwörungstheorien, aber das sagst du mal, bevor ich da mal
Senf dazu sehe. Also generell geht es um das Thema, dass man halt Beträge über 3.000 Euro deklarieren muss, bei der Bank vorher, beim Finanzministerium. Man muss das, glaube ich, eine Woche im Vorhinein ankündigen, dass man es abheben will. Den Betrag muss man angeben und wozu man das Geld verwendet oder wozu man es braucht. Und das ist natürlich meiner Ansicht, und das vertrete ich auch so, ist das ein absoluter Einschnitt in die Privatsphäre, weil es geht kein Schwein drauf, geht das auch was an, was ich mit meinem Bargeld mache. Wenn ich auf 30 Zentimeter Dildos stehe, dann kann ich das gerne mit Bargeld machen und das hat das keinen zu interessieren, wenn ich mir sowas kaufe. Aber wofür auch immer ich das verwende.
Ein goldener dann, um
3.000. Ja, das ist halt vergoldet, ne? Aber das hat einfach keinen was zu interessieren, was ich mit meinem privaten Geld mache und wofür ich das ausgebe. Das ist meine Ansicht.
Ja, ich sehe es ein bisschen unterschiedlich. Also ich bin schon bei dir. Also es darf halt nicht so sein, dass der Überwachungsstaat kommt. Das sehe ich auch nicht so. Aber der erste Aufschrei kommt natürlich gegebenermaßen von denen immer, die natürlich viel Bargeld brauchen, weil sie viel schwarz machen. Ja.
Natürlich.
Und da sehe ich das eindeutig. Also das ist mal halt einfach, ich kenne auch ein paar Leute aus der Immobilienbranche. Also ich kenne kaum jemanden, der eine professionelle Firma anstellt, um eine Immobilie zu flippen zum Beispiel. Ja,
natürlich.
Wird ja alles mit Schwarzgeld gemacht und da sehe ich schon die Notwendigkeit. Möglichkeit, dem einen Riegel vorzuschieben. Das ist definitiv für mich ein wichtiger Punkt. Man ist halt immer die Frage für mich auch, wo ist dann zu viel? Ja, und wo mache ich das nicht? Aber ich kann mir das gut vorstellen, dass das, also das finde ich positiv. Ich finde es negativ, wie du sagst, jeder kann mit seinem Geld machen, was er will. Und wo hört es dann auf? Hört es dann bei 200 Euro auf oder hört es bei 100 Euro auf?
Christine Lagarde hat sich dafür ausgesprochen, dass sie, glaube ich, die Grenze bei 300 oder 350 Euro, glaube ich, einziehen möchte, irgendwann in der EU.
Die Diskussion wird sich sowieso irgendwann erübrigen, wenn wir den digitalen Euro haben, weil dann gibt es eh irgendwann wahrscheinlich kein Bargeld mehr.
Dann,
ja,
ist es gläsern.
Dann bist du gläsern, ja. Ich haben aber auch nur die Probleme, die halt Mist bauen, dann mehr oder weniger. Weil ich habe, also muss ich ganz ehrlich sagen, ich verstehe, ich noch einmal, nicht falsch verstehen, bitte, ich verstehe die Bedenken, die verstehe ich zu 1000%, aber ja, wenn der Staat wissen will, dass ich mit dir da ein Bier hier trinke und nachher noch zwei, drei, ja, dann ist das so, aber damit kann ich leben.
Das Problem ist nicht die Gläsernheit per se, sondern ob diese Daten und diese Informationen missbraucht werden. Das ist immer das, dort wo Potenzial ist, wird dort wo Macht ist, Macht wird immer missbraucht, ja, immer und absolut.
Bin ich bei dir.
Macht wird immer dazu verwendet, um sie Macht korrumpiert, und das immer absolut, so geht der Satz. Ne?
Ja.
Und das Problem ist halt, wenn du die Macht hast, sowas auszulesen, dann kannst du halt gewisse Dinge steuern, die sehr charmant sind für eine Regierung, wo man am Anfang sagt, na, machen wir nicht, werden wir nie brauchen. Irgendwann ist man dann in einer Bredouille und sagt, okay, jetzt können wir das doch vielleicht einmal.
Kannst du ein praktisches Beispiel
bringen? Ja, also wenn ich sage zum Beispiel, die Kinder sind alle zu fett, weil sie alle nur mehr McDonald's fressen.
Richtig.
Dann und die für die zweite Stunde Sport in der Woche fehlen uns die Sportlehrer, ja, dann machen wir halt so, dass du nur mehr 15 Euro Budget hast für Fastfood im Monat.
Das ist ja ein positives Beispiel.
Absolut. Aber es ist ein Eingriff. Ja, das ist ein Eingriff. Ja, und das kannst du machen mit Alkohol, Glücksspiel, mit allen möglichen. Wenn du politisch halt nicht der Meinung bist, gegen das Regime sprichst, ne? Wir haben jetzt in Deutschland zum Beispiel, die meisten Anzeigen gehen von den grünen Politikern. Baerbock und Habeck haben über 900 Strafanzeigen geschrieben, privat. Und wenn man halt da gegen das Regime, man hat zum Beispiel, wenn man Ricarda Lang fett genannt hat, dann hat man eine Anzeige bekommen, ne? Und da ist man halt zum Beispiel, und das ist meine Ansicht, also dass man in der Politik halt Kritik aushalten muss,
ist
und auch polemische Kritik.
Ist in Österreich so.
Da ist man exponiert als Politiker, das ist dein Job, und mit dem musst du gefälligst zurechtkommen. Aber wenn sich die politische Klasse da so angegriffen fühlt und das dann nicht mehr aushält, dann habe ich so ein Machtinstrument, und sage ich, oh, was du im letzten Podcast gesagt hast, das gefällt mir nicht. Also du hebst jetzt einmal kein Geld ab die nächsten drei Wochen, oder deine Reise nach Mallorca ist gestrichen oder was auch immer.
Und das kann natürlich kommen, die Gefahr sehe ich aber kaum, ja.
Ich sehe die Gefahr schon, weil, wie gesagt, die Möglichkeit ist dann da, und meiner Ansicht nach wird, von mir aus nicht jetzt, von mir aus wird es in 20 Jahren dann erst so sein, aber auf das habe ich keinen Bock.
Ja, ich sehe es ein bisschen anders, weil ich bin halt ein Mensch, ich zahle nichts schwarz. Deswegen habe ich auch kein Problem damit. Ja. Das größte Problem haben halt die Schwarzgeld haben. Aber ich sehe schon ein, dass ich, wenn wir jetzt jeden Samstag hier zwei, drei Bier trinken, dass ich dann vielleicht als Alkoholiker eingestuft werde, dass ich dann in der Folge vielleicht mehr Versicherungsbeitrag zahlen muss, dass ich dann in der Folge vielleicht andere Sachen negativ sich für mich auswirken. Ja, das sehe ich. Sehe ich das aber unbedingt negativ? Nein, weil wenn ich jeden Samstag drei, vier Bier bin, weiß ich nicht, ob ich jetzt dem Gesundheitssystem zu Lasten fall. Aber natürlich, jemand, der mehr Fastfood isst, jemand, der raucht, jemand, der diese Dinge macht, der belastet halt das Gesundheitssystem auch exorbitant mehr, als ich das als sportlicher Mensch mache.
Dann nimmst du halt anders mit politischer Meinung. Traust du dich dann in der Öffentlichkeit noch politisch deine Meinung richtig zu äußern?
Warum nicht? Das ist, ich weiß nicht, wo man mir, ja, kann man die Reise nach Mallorca verbieten? Okay, das sehe ich aber nicht kommen so schnell. Also das ist möglicherweise dann in einer Diktatur. Wenn wir in einer Diktatur leben, ist das anders. Ja? Aber jetzt schreien gerade die am größten, die eigentlich die Diktatur wollen.
Ja, die betrifft, also die schwarz ziemlich wollen, die trifft es halt sofort. Ne? Das sind halt die es als Erste trifft, ne, mit Schwarzgeld. Deshalb schreien die halt auch als Erstes.
Ja, logisch. Ja.
Aber
also ich will jetzt um Gottes Willen nicht jeden Immobilienbesitzer als Schwarzgeldbesitzer titulieren oder so. Nein, definitiv nicht. Ich besitze auch Immobilien und fertig. Ja. Also ja, aber das ist halt, man muss halt immer abwägen, wo, und das ist, glaube ich, das Schwierige in unserer heutigen Gesellschaft, die halt so zerstritten ist auch schon so, oder so geteilt ist, ja, dass man sagt, okay, was ist jetzt, wo hält sich die Waage noch? Ja, hält sich bei 3000, hält sich bei 300, wie du vorher gesagt hast. Ja. Ja. Muss ich alles wissen? Nein, muss ich sicher nicht alles wissen. Ja. Aber ich finde es definitiv sinnvoll gegen solche Sachen, weil ich weiß nicht, wie viel der Staat verliert an Steuern durch Schwarzgeld, ja, dass sich einige, die eh schon genug haben, die Taschen voll machen damit. Ja.
Es ist halt bei einer digitalen Währung auch so, dass du bei immer, wenn du, ist ja jetzt auch schon so, wenn du mit Kreditkarte zahlst, dann geht ein Teil an BlackRock, also an die, zumindest an die großen Finanzinstitute. Ne? Bei einem 50-Euro-Schein, der den Menschen, der den Besitzer wechselt, der bleibt immer derselbe 50-Euro-Schein. Da gehen keine Gebühren
mehr. Das ist ja falsch. Das ist ja die größte Lüge, die die Bargeld-Community macht.
Okay, weil?
Das stimmt doch nicht. Wenn ich einen Kaffeehausbesitzer in Bargeld bezahle, dann muss er sich am Abend hinsetzen und muss das Bargeld bezahlen. Dann muss er zur Bank gehen, muss es einzahlen. Oder ein Mitarbeiter macht es. Das heißt, ich habe dort genauso Kosten. Ja, das heißt, ich erspare mir Personalkosten und zahle andererseits an die Kreditkartenfirma. Ob das jetzt der gleiche Wert ist, sei dahingestellt. Aber das stimmt doch nicht. Warum freuen sich die meisten Supermärkte wollen ja gar kein Bargeld mehr, weil es viel, viel mehr Personalkosten kostet an Menschen, die das Bargeld bezahlen. Du musst eine Firma beauftragen, die das Bargeld abholt, die das Bargeld zur Bank bringt. Also das ist doch die größte Lüge, die es gibt. Ist genau diese, das kostet, das verdienen, ja natürlich verdient PayPal, verdient Mastercard, verdient Visa, verdienen die ganzen Institute dran, logischerweise. Aber es ist doch falsch zu denken, man darf doch nicht das Ganze aus der Sicht der Privatperson, stimmt's. Ja? Aber aus der Sicht des Unternehmers stimmt's doch nicht. Also ich bin kein froh, dass mir kein Mensch, ich habe noch nie Bargeld annehmen müssen von irgendwem, weil ich alles digital abwickeln kann. Weil ich würde wahrscheinlich Stunden sitzen mit meiner, weiß nicht, 500 Leute, die in meiner Masterclass sind, die mir monatlich 29 Euro überweisen. Ich weiß nicht, wie lange ich sitzen würde. Das würde sich für mich nie im Leben rentieren. Ich zahle diese Prämie, diese 4%, 5%, 6% zahle ich liebend gern, damit ich den ganzen Scheiß los bin. Aus der Sicht muss man sehen. Also das finde ich die größte Lüge, dass dieser 50-Euro-Schein immer weniger wird, weil der wird genauso weniger. Nur merkst du es nicht unmittelbar bei der Verbuchung, sondern du merkst es halt dann erst, wenn du Personalkosten
hast. Ja gut, die Kosten sind halt dann woanders, ja.
Die sind einfach woanders und die Kosten sind da. Und ich glaube, ich habe leider noch keine Studie gelesen, aber wenn jemand da zu dem Thema eine Studie hätte, die würde ich dringend suchen, wie hoch die Kosten sind, zum Beispiel für einen Rewe, für einen Lidl oder so, wie viel Gebühren zahlen die an die Kreditkartenfirmen und wie viel würde ihnen das gleiche Kosten, wenn die Mitarbeiter das ganze Bargeld handeln müssten. Das würde ich echt gern sehen.
Ja,
ich kann es schwer einschätzen.
Wäre sicher spannend, dass man das gegenüberstellt einmal, wie die Kostenstruktur da wirklich sich aufdröselt.
Ja.
Ich meine, bei Mitarbeiterkosten alleine, das sehe ich jetzt vielleicht nicht so, aber ich gebe da schon recht, dass es natürlich dann mit Geldtransport zur Bank und so weiter, dass du das auch die Zeit, die du brauchst, wo du es physisch zur Bank tragst und so, das zahlt ja auch keiner. Also da gebe ich dir schon recht. Ja,
dort muss das jemand zählen. Also es sind erhebliche Kosten.
Ja.
Also Bargeld wirft erhebliche Kosten ab, nur siehst du sie halt nicht sofort auf der Abrechnung.
Ja, sie sind vielleicht nicht so transparent wie das, ja. Ja gut, spannender Punkt auf jeden Fall. Ja.
Haben wir wieder mal gestritten.
Guter Input, ja. der mich dann wieder zum Nachdenken bringt, da auf der Seite da ein bisschen nachzuforschen. Ja.
Ja.
Weil das ist ja, am Ende hat niemand die Wahrheit. Und das ist immer gut, auch konträre Standpunkte zu halten, die zuzulassen. Ich bin der Letzte, der sich da angegriffen fühlt in seiner Meinung. Ne? Ich mache so viele Fehler in meinem Leben. Und das ist immer gut, dass irgendwer auch das hinterfragt. Schlimmstes, was du machen kannst, ist in einer Bubble zu leben, wo du halt dich nur mehr berieseln lässt und beschallen lässt von Informationen, die dich unterstützen und die, du musst dich selber immer challengen. Und deshalb finde ich das mit dir zu diskutieren immer so spannend und ich höre da immer mit vollen Ohren zu, weil ich kann da von dir sehr viel lernen. Und ich denke, das ist umgekehrt genauso.
Absolut.
Und dementsprechend ist sowas ganz wichtig, sich immer selbst zu challengen und seine eigenen Theorien immer zu hinterfragen. Keiner hat die Wahrheit und umso unvoreingenommen man Sachen angeht, umso besser kann man Dinge analysieren und das ist unser Handwerk.
Ja, absolut. Also, ihr dürft mich jetzt in den Kommentaren gern zu meiner Bargeldmeinung steinigen. Nochmal, ich bin nicht gegen Bargeldabschaffung, um Gottes Willen. Also ich bin gegen Bargeldabschaffung. So wollte ich sagen. Ich bin gegen Bargeldabschaffung.
Ich wollte gerade sagen, besser dich jetzt besser aus.
Aber es muss halt dann immer im Maße sein. Und es ist halt so, wir haben eh schon mal drüber gesprochen, Dominik. Es passiert ja immer dann was, wenn zu viel gemacht wird. Ja? Wenn das im normalen Maße ist und wenn du sagst, okay, ab und zu mache ich halt irgendwas schwarz, wurscht, okay, hat wahrscheinlich schon jeder irgendwann gemacht, ja? Dann ist es ja okay. Aber wenn jetzt der Immobilienbesitzer, ich bin jetzt nicht schon wieder auf die Immobilienbesitzer, oder Ärzte oder sonst, wurscht wer, ja, wo halt das ganze Schwarzgeld fließt, das sind halt jetzt zwei Dinge, ne? Also Bau und Ärzte ja auch teilweise. Ja? Wenn das dann zu viel wird, wenn ich das nicht bei jedem 10. Patienten mache, sondern dann bei jedem 2. Patienten, dann darf man sich nicht wundern, dass der Staat dann halt irgendwann sagt, so geht's nicht. Ja? Und es ist ja auch eine Unfairverteilung, weil das ist ja auch eine Umverteilung von Arm zu Reich auch eigentlich. Ne? Das ist halt meine Meinung dazu. Ja? Aber da kann man konträrer Meinung auch sein. Ich finde das auch okay. Und solange man sachlich darüber diskutieren kann, ist ja alles gut. Am besten wären wir. Also, ja.
Ja, du bist schon wieder leer, wie immer.
Du bist schwach in letzter Zeit. Das ist fürchterlich. Ne? Das ist Wahnsinn. Soll ich da dann wieder Wasser bringen? Also, wir gestehen jetzt offen und ehrlich ein, wir trinken dann noch das eine oder andere.
Genau.
Und plaudern weiter. In diesem Sinne. Vielen Dank fürs Dabeisein. Dominik, hat wieder riesen Spaß gemacht. Danke fürs Kommen.
Danke für die Einladung.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.